Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Drei Computerspezialisten müssen wegen Burnout in die Klinik. Und nach einigen Wochen scheinen sie soweit wiederhergestellt zu sein, dass sie wieder entlassen werden können. Und dann will der behandelnde Arzt noch einen letzten Test vornehmen. Zum ersten sagt er, sagen Sie, wie viel ist 5 mal 50? Der Programmierer überlegt kurz und sagt, 1700. Schüttelt der Arzt den Kopf und empfiehlt dem Patienten, noch eine Weile in der Klinik zu bleiben. Und auch der zweite Programmierer überlegt eine Weile und antwortet auf die Frage, was ist 5 mal 50 Donnerstag? Der dritte Patient kommt rein, was ist 5 mal 50? 250. Der Arzt ist hoch erfreut, bereitet dann die Entlassungspapiere vor und dann hakt er nach, wie sind Sie so schnell auf die Lösung gekommen? Dann sagt er, ganz einfach war das 1700 geteilt durch Donnerstag. Liebe Gemeinde, auch wenn das Wort Burnout ein neuzeitlicher Begriff ist, auch in der Bibel finden sich Menschen mit entsprechenden Symptomen. Burnout, Oberbegriff für verschiedene persönliche Krisen, die ganz unauffällig beginnen und am Ende in völliger Arbeitsunfähigkeit enden können. Das ist so ein Begriff, der schon viele Jahre natürlich auch immer wieder herumgeistert und man fragt immer, wer ist denn eigentlich Burnout gefährdet? Man denkt dann immer, wenn man an Burnout denkt, denkt man immer gleich an Manager. Ich denke, das ist so eine Managerkrankheit, aber das ist gar nicht die Hauptgruppe. Sondern es sind oft Angestellte in der mittleren oder in der unteren Ebene, und zwar vor allem in sozialen, pädagogischen, medizinischen Berufen. Warum? Weil die Kombination aus geringer Wertschätzung, vielen Einschränkungen, aber hohem Engagement, das ist da häufig zu finden. Deswegen gehören beispielsweise Ärzte dazu, Pflegekräfte, Lehrer, Erzieherinnen, Sozialarbeiter, aber auch Pfarrer und Diakone. In diesen Berufsgruppen, da ist die Motivation oft sehr hoch, aber dann gibt es oft Phasen, wo man einfach den Eindruck hat, man kann eigentlich gar nicht viel bewegen. Hohe Motivation, wenig Erfolgserlebnis. Hohe Erwartung, wenig Wertschätzung, fehlender Erfolg, dafür viel Kritik. So erging es Jeremia, dem Propheten. Und am Ende ist er ausgebrannt. Und er ist wütend. Nicht nur auf die Leute ist er wütend, er ist auch auf Gott wütend. Er sagt, du hast mich überredet. Und ich habe mich überreden lassen. Er wirft Gott sogar vor, du hast mich verführt. Und ich, Dummkopf, ich habe es zugelassen. Er hat Freunde, aber wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr, denn schließlich wenden sich sogar seine Freunde gegen ihn. Und Jeremia macht diese bittere Erfahrung, wie plötzlich Beziehungen abkühlen. Haben Sie vielleicht auch schon erlebt. Beziehungen zu früheren Freunden, frühere gute Arbeitskollegen auf einmal. Plötzlich wendet sich das Blatt oder Streit in der Verwandtschaft bringt an die Grenzen des Belastbaren. Und dann hat man irgendwann den Eindruck, die ganze Welt hat sich gegen mich verschworen. Und diese Erfahrung macht Jeremia, diese bittere Erfahrung, er ist erfolglos, so fühlt er sich kraftlos, mutlos. Der ganze Erfolg oder sozusagen der ganze Lohn seiner Anstrengung ist entweder Gleichgültigkeit oder Hohn. Oder ganz offene Feindschaft. Er hält eine Predigt, eine feurige Predigt nach der anderen, aber er hat den Eindruck, da will niemand Feuer fangen. Der Erfolg liegt bei 0,0%. Und woran lag das? Es lag wohl daran, dass Gott um uns Menschen in Liebe wirbt. Aber in Sachen Liebe kann man eben nichts befehlen und nichts erzwingen und auch nichts anordnen. Deshalb ist eben der Erfolg nicht garantiert. Liebe kann verschmäht werden, auch die Liebe zu Gott. Und das ist doch das, was wir heute auch immer wieder erleben. Viele Menschen ziehen es vor, ohne Gott ihr Leben zu leben. Gott hat nichts reinzureden. Oder man bastelt sich seinen eigenen Patchwork-Glauben zusammen. Hier ein bisschen Christentum, da ein bisschen Hinduismus oder Buddhismus, vielleicht noch die anspruchsvollere Variante der Anthroposophie und dann noch ein bisschen Lebensweisheit à la Dalai Lama oder eine Portion Allerweltsglaube. Lieber Gott, ich habe nichts gegen dich, aber ich bin halt kein religiöser Mensch. Ich melde mich schon, wenn ich dich brauche, sonst lass mich in Ruhe. Zum hysterischen Aufschrei kommt es dann immer erst, wenn jemand auftritt und sagt, Leute, ohne eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus werdet ihr in euren Sünden umkommen. Wenn ihr nicht umkehrt von euren falschen Wegen, dann lauft ihr ins Verderben. Dann ist auf einmal die Empörung groß. Dann heißt es, das ist ja sektiererisch, das ist fundamentalistisch, das ist fanatisch. Da ist dann der Konflikt vorprogrammiert. Wenn jemand sagt, nur durch den Glauben an Jesus kannst du in den Himmel kommen, kein anderer Weg, dann ist die Empörung groß. Und damit sind wir wieder bei Jeremia. Sein Wort zum Sonntag, das hätte keine große Einschaltquote gehabt. Aber umso mehr kritische und böse Zuschauerreaktionen. Denn seine Botschaft, die war sperrig, die war quer zum Zeitgeist. So musste er sagen im Auftrag Gottes, mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und sie machen sich Zisternen, die rissig sind und kein Wasser geben. Klar, das will niemand hören. Wenn jemand unsere Lebenseinstellung in Frage stellt, wenn jemand sagt, so wie ihr lebt, Sünde, da ist die Rede, zweifache Sünde, doppelte Sünde. Was? Sünde? Hey Mann, was soll das? Umkehren, umdenken, mein Leben ändern, so verkehrt liege ich doch gar nicht, so schlimm kann es doch nicht sein. Und wisst ihr, was das Vertrackte an dieser Geschichte ist, das Vertrackte an der Sache ist, je älter ein Mensch wird, umso schwieriger wird es für ihn umzukehren. Je älter ein Mensch wird, umso schwieriger wird es umzukehren, neue Richtung einschlagen. Denn dann muss man ja eigentlich insgeheim zugeben, ich habe meine 60, 70, 80 oder wie viele Jahre lang habe ich eigentlich gelebt, ohne nach Gott wirklich zu fragen. Ich habe Entscheidungen getroffen, ich habe Weichen gestellt, ohne Gott zu fragen. Ich bin teilweise in die völlig falsche Richtung gelaufen. Und das zuzugeben nach so vielen Jahren, das ist schwer. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum vor allem jüngere Menschen zum Glauben finden. Es gibt viele Statistiken, die sagen, die meisten Menschen werden bis zum 25. Lebensjahr werden sie Christen. Die meisten Christen werden es bis zu 25. Wenn jemand später Christ wird, ist es um ein größeres Wunder, eine besondere Gnade. Denn das ist schwerer. Mit 14 ist es noch einfach. Mit 40 wird es schwieriger, mit 80 wird es fast unmöglich. Eine Gnade. Wie haben die Leute reagiert auf die Predigt des Jeremia? Sie haben sich aufgeregt, sie haben sich das Maul zerrissen und sie haben gesagt, lieber Jeremia, hör auf mit deiner Predigt, mit deinem Gericht, denn es gibt doch auch ganz andere bei uns, die reden ganz anders wie du. Da gab es Publikumslieblinge, Schöngeister, Schönredner, die haben die Leute beruhigt, die haben gesagt, Leute, stopp, keine Angst. Gott ist der liebe Gott, der tut keiner Fliege was zu leid. Es wird kein Gericht kommen. Was der Jeremia gesagt hat, ja, der babylonische König, er wird Jerusalem einnehmen, er wird weggeführt, haben die gesagt, nein. Wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, macht euch keine Gedanken, alles ein Quatsch. So wie das auch heute viele sagen, alles ein Quatsch, ja, nach dem Tod Gericht, Verdammnis, ach was. Alle kommen in den Himmel. Und als sie dann gemerkt haben, als sie sich aufgeregt haben, dann haben sie gesagt, jetzt müssen wir irgendwie gucken, was wir machen. Und dann haben sie erst zunächst mal angefangen, erster Schritt war Diplomatie. Es heißt in Vers 10, vielleicht lässt er sich überlisten. Das heißt, vielleicht können wir ihn doch irgendwie überreden, dazu bringen, dass er ein bisschen sozusagen moderater wird. Bisschen handsam wird. Bisschen moderate Töne anschlägt. Vielleicht bringen wir ihn dazu, dass er endlich aufhört, von Sünde und Gericht und Umkehr zu predigen. Und viele Christen, auch viele Pfarrer und Pastoren sagen nur noch das, was bei den Leuten ankommt, was mehrheitsfähig ist, was alle akzeptieren. Das ist ja schon eine Anfechtung und vielleicht kennen Sie, vielleicht kennt ihr das ja auch, dass man sich das manchmal dann schon fragt. Ist die Botschaft der Bibel, ist das heute noch relevant für die Menschen? Will das jemand heute hören? Kann man den Leuten heute noch was erzählen von Sünde, von Vergebung, von Bekehrung, von Umkehr? Sollen wir uns nicht nach den Wünschen der Menschen richten, ihnen was Schönes bieten, etwas Schönes für die Sinne, etwas Ergreifendes für die Seele, Worte, die aufmuntern und aufbauen, so nach dem Motto, sie wünschen, wir predigen? Und als diese Taktik bei Jeremia nicht greift, als die Diplomatie nicht greift, dann geht man einen Gang höher. Dann schaltet man in höhere, härtere Gangart. Dann kommt nämlich ein Tempelpriester, der für Ruhe und Ordnung am Tempel sorgen sollte, und der lässt Jeremia festnehmen, lässt ihn in Ketten legen und der wird öffentlich an den Pranger gestellt. So wie das zu DDR-Zeiten auch immer wieder erzählt wurde, dass man da wirklich im Klassenzimmer, dass es da Lehrer gab, wenn die wussten, da ist ein Schüler, ist Christ, dann hieß es, du kommst nach vorne, musste er nach vor die Klasse treten. Und dann hat der Lehrer gesagt, und jetzt lacht ihn alle mal richtig aus. Und dann hat die ganze Klasse den ausgelacht, diesen Deppen. Bei uns ist es nicht besser. Bei uns ist es schlimmer. Denn der heutige Pranger, der befindet sich im Internet. Zum Beispiel bei Facebook oder wo auch immer. Bei sogenannten Shitstorms, da werden Leute öffentlich fertig gemacht mit unwürdigen Fotos, mit unterirdischen Kommentaren. Und das ist ja klar, der Jeremia ist ein Mensch, war ein Mensch wie wir auch. Und das geht natürlich nicht spurlos an ihm vorbei, das prallt ja nicht einfach alles an ihm ab. Sondern er ist enttäuscht, er ist entmutigt, er ist erschöpft, ausgebrannt, er hat keine Kraft mehr. Er ist am Nullpunkt. Und das Schlimmste ist, dass er sich von seinem Auftraggeber, von Gott verlassen fühlt. Du hast mich überredet. Und ich war so dumm, dass ich mich habe überreden lassen. Am liebsten würde er sozusagen jetzt den Bettel hinwerfen, er würde am liebsten bei Gott kündigen, aber Gott nimmt die Kündigung nicht an. Ein Diener Gottes hat quasi lebenslänglich. Dietrich Bonhoeffer hat dazu einmal das Bild verwendet aus der Welt der Cowboys. Dietrich Bonhoeffer hat geschrieben, dem Menschen, und damit meint er jetzt dem Nachfolger Jesu, dem Menschen ist ein Lasso über den Kopf geworfen und jetzt kommt er nicht mehr los. Versucht er zu widerstreben, so spürt er erst recht, wie unmöglich das ist. Das Lasso zieht sich enger, schmerzhafter zusammen und erinnert ihn daran, dass er ein Gefangener ist. Er ist ein Gefangener, er muss folgen, der Weg ist vorgeschrieben. Es ist der Weg des Menschen, den Gott nicht mehr loslässt, der Gott nicht mehr los wird. Und das hat der Jeremia gespürt. Er sagt, ich dachte, ich will nicht mehr an ihn denken, ich will nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber in meinem Herzen war es wie ein brennendes Feuer, in den Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen könnte, ich wäre vergangen. Der Jeremia versucht quasi die Lippen zusammenzupressen. Ich möchte nicht mehr von Gott reden. Und dann merkt er kann es nicht. Er kann das Wort Gottes nicht unter Verschluss halten. Es hat ihn einmal gepackt, dieses Wort Gottes, diese Dynamis, diese Kraft, dieses Wort Gottes, das Feuer hat ihn entzündet. Und er merkt, es ist ein loderndes Feuer, es ist eine glühende Kohle, die kann man nicht in der Hand halten. Eher würde er platzen, als dass er aufhören kann, Gottes Botschaft weiterzusagen. Das kenne ich, sagt der Kranke mit 40er. Ich habe schon so viel Großartiges mit Gott erlebt, immer wieder, in meiner Familie, gesunde Kinder, Hausbau. Ich habe so viel mit Gott erlebt, eine geistliche Heimat in der Gemeinde gefunden. Ich kann doch jetzt Gott nicht mein Vertrauen kündigen, auch wenn ich in meiner Krankheit keinen Sinn sehe. Das kenne ich, sagt der Teenie, der während der Konfizeit sein Leben ganz bewusst in Gottes Hand gelegt hat. Der gesagt hat, ich lasse mir meine Schuld, meine Sünde von Jesus abnehmen. Und auch wenn jetzt die Kumpels in der Klasse sagen, du bist ja voll peinlich mit deinem frommen Trip, ich stehe weiterhin zu Jesus. Das kenne ich, sagt die alte Frau. Als neulich jemand mit mir gebetet hat, mitten in meiner Unsicherheit, in meinem Alleinsein. Da hat sich zwar äußerlich nichts geändert, aber ich habe wieder so viel Kraft bekommen, um es auszuhalten und mit Gott weiterzugehen. Wodurch erfährt der Jeremia Hilfe? Schließlich erfährt er Hilfe dadurch, dass er betet. Aber er betet ja nicht mit einer Allerweltsbitte, er sagt nicht so, lieber Gott, mach alles gut, sondern er schreit wirklich seine Verzweiflung heraus. Seinen Ärger, seinen Frust, seine Enttäuschung, all das legt er Gott hin. Er schreit es heraus, ein Verzweiflungsschrei. Und so dürfen wir auch mit Gott reden. All das, was uns umtreibt, ehrlich, offen, konkret. Das, was uns stört, was uns ärgert. Und wenn man das weiterliest im Buch Jeremia, da sind viele Passagen, die klingen nicht fromm. Sag mal, wie kann ein Prophet sowas sagen? Aber es war ehrlich, aus ganzem Herzen. Und nach diesem ehrlichen, sozusagen nach dieser Eruption von seinen negativen Gefühlen, seinem ganzen Schmerz, seiner Ärger, seiner Enttäuschung, seinem Zweifel, da merkt er ganz langsam, dass etwas passiert. Da merkt er ganz langsam, wie Gott quasi seine kaputte Seele, seine Wunden heilen lässt. Und da bekommt er neue Kraft, neue Hoffnung. Und es wird ihm bewusst, Gott ist größer als meine Not. Und Gott hält die ganze Welt, und das heißt doch auch mich, in seiner Hand. Und mitten in diesem Sinnieren über die Hinterlist der Gegner, im Lamentieren über deine Situation, fällt sein Blick ganz neu auf Gott. So wie das oft in den Psalmen ist. Es gibt viele Psalmen, die fangen ganz dunkel an, ganz negativ. Lauter Ärger und Frust und Schwierigkeiten. Und dann kommt auf einmal sozusagen plötzlich ein Umschwung. Woher kommt das? Weil der Mensch auf einmal Gott wieder ganz neu erkennt. Und wieder ganz neu merkt, ich bin doch nicht allein. Und auch wenn alle anderen sich gegen mich verschworen haben, ich bin doch nicht allein, Gott steht bei mir. Und deswegen sagt der Jeremia, aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Das ist eigentlich die Aussage ist ja doppelt gemoppelt, ein starker Held. Er ist ein Held, sagt er. Gott ist ein Held, Gott ist ein Riese, Gott ist ein Gigant. Und das wäre ja schon eigentlich alles gesagt. Aber er sagt, nein, er ist ein starker Held, ein starker Riese, ein starker Gigant. Doppelt gemoppelt. Die Not ist nicht weggeblasen. Die Feinde sind nicht alle jetzt lammfromm geworden. Aber der Blickwinkel, die Sicht ist eine neue geworden. Die Perspektive hat sich geändert. Er schaut auf einmal sozusagen nicht mehr von ganz unten sozusagen auf das Schreckgespenst seiner Situation und der Menschen, sondern er hat auf einmal die Perspektive des Glaubens. Und er rechnet jetzt wieder ganz neu mit Gott. Er rechnet mit Gott, dass Gott ihm hilft. Und dann kommt in ihm diese tiefe Gewissheit, ja, am Ende wird deutlich werden, dass ich auf der Seite des Siegers stehe. Die Tage sind gezählt, wo er einsam vor den Spöttern steht und den Feinden ausgeliefert ist. Am Ende wird sich zeigen, was für ein riesiger Unterschied es ist, ob man zu Gott gehört oder ob man nicht zu Gott gehört. Am Ende wird die Gerechtigkeit Gottes für alle sichtbar und die Gerechtigkeit wird siegen. Und deswegen sagt er, singt dem Herrn, rühmt den Herrn, der des armen Leben aus den Händen der Boshaften errettet. So klingt es jetzt am Ende aus dem Munde Jeremias. Zuerst ausgebrannt, aber dann die Erfahrung zu machen, der Glaube brennt neu. Es ist kein Wunder, dass der Jeremia bekennt, aber der Herr ist bei mir. Der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Und alle Gotteskinder, ob gerade angefochten oder voll Feuer und Flamme, sagen Amen.